Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Kurz vor der Stichwahl am Sonntag in der Türkei erinnert ein Festival am Maxim Gorki Theater in Berlin an die zivilgesellschaftlichen Gezi-Proteste in Istanbul vor 10 Jahren. Intendantin Shermin Langhoff befürchtet einen Exodus von gebildeten Menschen aus der Türkei, falls Erdogan wiedergewinnen sollte.
Wir haben ja jetzt schon das Erleben in Berlin, merken wir es in anderen Metropolen in Europa und darüber hinaus merken wir es in den vergangenen 7 Jahren sind bereits sehr viele Intellektuelle migriert und sind ins Exil gekommen. Und natürlich wird das nicht weniger werden, wenn die Repression gegen Künstler, gegen Wissenschaftler, gegen Journalisten weitergeht oder sich sogar verstärkt.
Welche Stimmung heute beim Eröffnungsabend am Maxim Gorki geherrscht hat, kämpferisch, hoffnungsvoll oder resigniert, das erfahren wir gleich. Außerdem besuchen wir eine Musiktheaterpremiere in Basel, die mit Absicht vergeigt wird, und eine Ausstellung in Hamburg zeigt, wie künstliche Intelligenz in der Musik eingesetzt werden kann. Im Rennen um das Präsidentenamt in der Türkei treten am Sonntag Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und sein sozialdemokratischer Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu gegeneinander an in der ersten Stichwahl in der Geschichte des Landes. Vor der ersten Runde vor 2 Wochen hatte Kılıçdaroğlu in Umfragen noch deutlich vorn gelegen. Inzwischen gilt Erdogan als klarer Favorit. Entsprechend ernüchtert ist die Opposition. Das Maxim Gorki Theater in Berlin erinnert auch anlässlich dieser Stichwahl mit einem Festival an die Gezi-Proteste vor 10 Jahren, die ein Symbol der Zivilgesellschaft gegen die zunehmend autokratische Regierung Erdogan waren. Theateraufführungen, Konzerte, Kino- und Diskussionsforen, Partys und Public Viewing der Stichwahl. Kuratiert wird das Festival unter anderem von Can Dündar, Sera Doğan, Asi Erdogan, Peter Steutner und Deniz Yücel. Also alles Journalistinnen und Journalisten bzw. Menschenrechtler, die in der Türkei unter Erdogan inhaftiert worden sind. Heute saßen die meisten von ihnen auf einem Podium, um sich vor Publikum über die aktuelle Lage in der Türkei auszutauschen. Mein Kollege Ingo Arendt war dabei. In welcher Stimmung sind die Kuratorinnen und Kuratoren da heute zusammengekommen? Welchen Ton haben sie zu Beginn des Festivals gesetzt?
Ja, Frau Goris, so wie Sie die Lage ja eben ganz gut beschrieben haben in der Türkei, angesichts der Präsidentschaftswahlen, der trostlosen Lage, muss man sagen, hätte man erwarten können, dass die mehreren hundert Zuschauer und die Kuratoren, die sich heute im Theatersaal des Gorkis getroffen haben, eigentlich niedergedrückt oder pessimistisch waren. Aber es herrschte so gut wie überhaupt keine Grabesstimmung. Also es war, und das lag jetzt nicht nur an dem sonnigen Nachmittag in Berlin-Mitte, so das unterschwellige Motto der Veranstaltung war eigentlich: Der Kampf geht weiter, der Gezi-Geist wurde beschworen und man hatte so das Gefühl, bei dem Nachdenken darüber, wie man aus diesem ganzen Erdogan-Schlamassel jetzt wieder rauskommt, ist plötzlich diese Ikone Gezi wieder so eine Projektionsfläche, mit der man was anfangen kann und nach dem Motto, das ist vielleicht etwas, wo wir in Zukunft uns wieder drauf einigen können.
Das ist jetzt schon 10 Jahre her, dieser Aufbruch, der damals da geherrscht hat. Wie blicken denn die Diskussionsteilnehmenden heute auf diese Gezi-Proteste?
Das war ganz interessant, die unterschiedlichen Perspektiven da nochmal zu sehen oder zu hören. Shermin Langhoff, die Intendantin des Gorki-Theaters und auch die leitende Kuratorin des Festivals, die hat sich daran erinnert, wie sie Gezi damals eigentlich unterschätzt hat. Sie ist vor 10 Jahren eigentlich per Zufall an dem nämlichen Wochenende nach Istanbul gefahren wegen einer privaten Feier und hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, wie sie heute Nachmittag selbstkritisch einräumte, was sich da für ein Tsunami anbahnte. Sie war also überrascht, wie sich aus einem lokal begrenzten ökologischen Konflikt um den Gezi-Park, da ging es ja ums Bäume fällen, dann so eine soziale Revolte entwickelt hat. Und sie, für sie, hatte sie gesagt, war der Gezi-Protest eine große Lektion. Sie hat, Zitat, gesagt, hinter jeder Ecke kann sich die ganze Lage ändern. Mit einem Mal ist da eine Schönheit und eine Wucht, die wir uns nicht zu träumen wagten. Und dieses Modell, das scheint sie für sie in Zukunft auch noch zu tragen. Can Dündar haben Sie erwähnt, exilierter Journalist aus Istanbul, ehemals Chefredakteur der Cumhuriyet-Zeitung, der heute in Berlin ein Online-Medium, Özgürüz, Wir sind frei, betreibt. Der hat nochmal an das unauslöschliche Vorbild der solidarischen Gemeinschaft erinnert, als das Gezi in Erinnerung bleibt. Vor allem, weil es auch eine Bewegung ohne Avantgarde war, also so eine basisdemokratische Bewegung. Und er hat aus dem Erlebnis, wie der Staat dieses, wie er sagte, Land der Träume plattgewalzt, hat für sich die Lehre gezogen, dass Demokratie eben nie auf ewig abgesichert ist, was wir auch bei der ganzen autokratischen Entwicklung in der Welt so selber jeden Tag sehen können, sondern dass man eben immer neu um Demokratie kämpfen muss. Und Gysi ist für ihn die Lehre gewesen, dass man zwar scheitern kann, aber mit jeder Niederlage lernt, besser zu scheitern. Und die spannendste Perspektive war für mich eigentlich Serhat Doğan. Sie haben sie auch erwähnt, sie ist ja eine kurdische Feministin, Journalistin, bildende Künstlerin, hat lange im Gefängnis gesessen in Kurdistan. Sie hat die Fokussierung auf diese Ikone Gysi so ein bisschen relativiert aus kurdischer Perspektive. Sie sagt, klar, Gysi ist 10 Jahre, ist ein wichtiges Datum, aber wir als Kurden, wir haben 100 Jahre Unterdrückung hinter uns. 1923 ist das kurdische Gebiet eben auf dem Vertrag von Lausanne aufgeteilt worden auf 4 Staaten, Iran, Irak, Syrien und die Türkei. Und die gehen jeden Tag in ähnlich brutaler Weise gegen die Kurden vor, wie damals Erdogan gegen die Gysi protestieren und vorgegangen ist. Und das spielt in den Medien fast gar keine Rolle.
Was ist denn jetzt eigentlich geplant? Also wie ist dieses Festival angelegt?
Naja, Gysi war für viele ja der Vorschein so einer konkreten Utopie, eine alternative Republik im Kleinen. Und dieses Modell kreativer Widerstandsformen und Organisationsformen, das wollte man sozusagen reenacten. Das sollte sich in der Struktur des Festivals spiegeln. Und das begann schon dann mit einer Performance im Anschluss an das Podium. Omer Krieger, ein israelischer Performer, der hat diese gewalttätigen Auseinandersetzungen, die damals eine Rolle gespielt haben, mit einer großen Performance reenacted vor dem Gorki-Theater und auf dem Bebelplatz. Es gibt bei dem Festival eine Library of Resistance, eine Bibliothek des Widerstands, eine Sammlung von 200 gedruckten Werken, die sich mit Gysi und dem Jahrzehnt danach auseinandersetzen. Es gibt Gysi Cinema, wo die Rolle des Radios bei urbanen Protesten nochmal thematisiert wird, von Chile über Beirut, Belarus bis Istanbul. Es gibt eine Veranstaltungsreihe von alternativen Radios, vom Radio Tahrir bis Radio Kobane in Syrien. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Einzelevents, eine Performance Goodbye Erdogan, ein queeres Weekend und auch ein Cartoon-Salon, weil die Cartoons auch im Gysi-Park eine große Rolle spielten.
Also ganz vielfältig. Gysi, 10 Years After, das Festival am Maxim Gorki Theater, geht noch bis Ende Juni. Mehr Infos unter gorki.de. Beim Eröffnungsabend für uns dabei war Ingo Arendt. Herzlichen Dank.
Gerne.
Jetzt hast du es vergeigt. Manchmal sagt man diesen Spruch und denkt wahrscheinlich nicht dran, wie schwierig es tatsächlich für einen Geiger bzw. eine Geigerin ist, sich nicht zu verspielen. Anders als zum Beispiel beim Klavier gibt es ja keine festen Tasten bei der Geige. Die Finger müssen sich also erinnern, wo sie hin müssen. Das kann natürlich schnell mal schief klingen, wenn man es nicht kann. Eine, die es aber kann, ist die Ausnahmegeigerin Patricia Kopaczynskaja, und die hat zusammen mit dem Regisseur Herbert Fritsch im Rahmen der Art Basel jetzt einen Theaterabend erarbeitet, der Vergeigt heißt. Angekündigt wird er als hochvirtuos und hochgradig ungeschickt. Hier soll auch das Nichtkönnen bis zum Exzess perfektioniert werden. Vergeigt, ein Musiktheaterabend am Theater Basel. Wir haben unseren Kritiker Christian Gampert zur Premiere geschickt. Guten Abend.
Ja, guten Abend nach Berlin.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Patricia Kopaczynskaja und Herbert Fritsch absolute Könner in ihrem Fach sind, war das dann heute Abend wirklich ein vergeigter Abend?
Nein, ganz und gar nicht. Das war wirklich ein sehr virtuoser Abend, bei dem unter anderem auch Geige gespielt wurde, aber auch Klarinette, wie wir gerade schon gehört haben, bei diesem zerlegten Bach. Und Patricia Kopaczynskaja beginnt den Abend mit einem wirklich derwischartigen Geigensolo, wo sie sich völlig verausgabt, so im Sinne der neuen Musik, und den Geigenbogen fast zerfetzt. Aber das ist nur so eine Introduktion. Sie tritt dann zurück und spielt im weiteren Verlauf des Abends nicht mehr so eine große Rolle.
Gab es denn irgendeine Art von Handlung?
Nein. Wir befinden uns quasi an einem hermetischen Ort in einer Clownswelt. Wir haben 8 Clowns. Kopaczynskaja ist einer davon, eine Clownin. Und diese Clowns kämpfen mit den Dingen. Und zwar in der Hauptsache mit Musikinstrumenten. Und von diesen 8 Clowns gibt es dann 2, die tatsächlich spielen können. Einen Klarinettisten und eben diese Geigerin. Es gibt auch noch einen Sänger und der Rest sind Schauspieler. Aber alle sind hochvirtuos körperlich. Die pantomimen darum, dass es eine wahre Freude ist. Und sie erkunden die Musikinstrumente. Sie gucken, was man damit anstellen kann. Und das heißt, dass die Ungeschicklichkeit, sich zuerst einem Instrument zu nähern und zu schauen, welche Töne kriege ich denn da überhaupt raus? Was kann ich mit der Klarinette machen? Kann ich mit der, die kann ich ineinander stecken, mehrere Klarinetten ineinander? Ich kann das Schutzschild des Mundstücks abnehmen und mir auf die Nase tun. Solche Unsinnigkeiten, solche Kindereien spielen da eine große Rolle. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber Herbert Fritsch ist ein Meister im formalen Inszenieren. Das ist alles total durchkomponiert, durchchoreografiert. Es ist unglaublich lustig, hat natürlich ein paar Leerstellen, wie in jeder Inszenierung, aber die spielen tatsächlich mit diesen Instrumenten, als wenn sie die Welt zum ersten Mal sehen und ein Instrument gucken, was kann ich denn damit überhaupt machen. Aber es ist formal, von der Körperlichkeit, total durchkomponiert.
Okay, das klingt nach einem guten Theaterabend, aber das Ganze findet ja im Rahmen der Art Basel statt. Also ist das auch Kunst?
Ja, Herbert Fritsch ist ja schon immer Künstler gewesen auch. Das wissen nur viele Leute nicht. Der hat ja schon immer Installationen gemacht, so Maschinen gebaut. Und das sieht man hier auch in der ganzen Lichtregie. Der baut hier so Räume, die mich an James Turrell erinnern, der ja sozusagen einen in so einen Lichtraum hineinsaugt quasi. Herbert Fritsch macht das aber auch, indem er Lichteffekte auf den Körpern herbeizaubert. Also es ist formal einfach großartig, was er da macht. Und das ist aber wirklich so eine ganz eigene, absurde Welt. Absurdes Theater als große Kinderei, also absurdes ohne Tragik. Und das geht eine ganze Weile so. In dieser Clownswelt auf dem Zirkuspodest mit Fahrrädern, man läuft die Leiter hoch und kommt nicht hoch. Das ist aber überhaupt nicht langweilig, sondern das sind total artistische Effekte. Und dann am Schluss macht er halt den Knoten zu.
Genau, jetzt wollte ich nämlich noch wissen, das klingt alles so, als wenn es eben formal und artistisch super ist, aber gibt es auch noch irgendwie so einen tieferen Aspekt, aber ich glaube, da wollten Sie gerade ansetzen.
Ich wollte ansetzen, ja. Es gibt, er macht den Knoten zu, indem er das Ganze dann doch ein bisschen sozialer macht. Alle Clowns bekommen so Masken von alten, glatzköpfigen Männern aufgesetzt und die posieren dann. Die haben dann so ein Imponiergehabe, so ein Konkurrenzgehabe. Die ziehen sich dann mal an der Nase und an den Ohren und auf einmal wird das Ganze sozial. Und das ist wirklich ganz toll gemacht. Dann wird ein roter Teppich aufgerollt und dann muss jeder über den roten Teppich zum Schlussapplaus und zieht dann nochmal so eine Show ab, wo er zeigt, wer er eigentlich ist. Also dann wird es auf einmal doch soziales Theater. Bis dahin war es eine große Kinderei, auch das war wunderbar, aber am Ende heißt es, Leute, das sind Personen, die konkurrieren auch miteinander, aber vielleicht wäre es doch besser, in dieser Welt der Kinderei zu bleiben. Und für mich war das wirklich einer der unterhaltsamsten und formal schönsten Theaterabende, die ich in dem Jahr gesehen habe.
Also alles andere als ein vergeigter Abend. Die Geigerin Patricia Kopaczynskaja und der Regisseur Herbert Fritsch mit einem Musiktheaterstück am Theater Basel im Rahmen der Art Basel. Es gibt noch 7 weitere Aufführungen. Die nächste ist am Montagabend. Danke, Christian Gampert.
Ja, gerne doch.
Wenn der Liederzyklus Die schöne Müllerin von Franz Schubert auf dem Programm steht, dann weiß man eigentlich, was einen erwartet. Ein Bariton steht im Frack am Flügel und man kann circa eine Stunde dabei zuhören, wie der junge Müllergeselle leidet, weil seine Liebe zur Müllerstochter nicht erwidert wird. Am Ende wählt er aus lauter Verzweiflung den Freitod. Anders ist es, wenn die Musikbanda Frau Nui aus Osttirol mitmischt. Denn die Musiker bearbeiten nämlich die klassische Vorlage und bewegen sich dann irgendwo zwischen Volksmusik, Jazz, zeitgenössischer Kammermusik und Klassik. An der Staatsoper in Berlin haben sie sich jetzt für die schöne Müllerin erneut mit dem Puppenspieler Nikolaus Hapian und dem Bassbariton Florian Bösch zusammengetan. Unser Opernkritiker Uwe Friedrich war bei der Premiere. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie stark haben Frau Nui denn diesmal ins Original eingegriffen? Sind Sie noch überrascht worden bei diesem Abend?
Ja, ich bin unbedingt überrascht worden. Schon gleich zum Anfang ist es nämlich so, dass sich Florian Bösch und Nikolaus Hapian, der auch noch Kunstpfeifer ist nebenbei, dass die sich dieses Lied vom Wandern aufteilen, wo man sagen kann, ich glaube, wer da heute in der Staatsoper war, der kannte das wirklich, konnte den Text vielleicht sogar der ersten Zeile. Und sie haben es dann zum Teil nicht gesungen, sondern gepfiffen und die haben beide abwechselnd gepfiffen und dann wieder Teile gesungen. Markus Krahler und Andreas Schett von Frau Nui haben das für dieses alpenländische Instrumentarium bearbeitet, was sonst Klavierpart ist. Also dann hört man auch die Zither und Hackbrett und Akkordeon, Posaune, Klarinetten. Und das bringt einen ja zum Teil sehr zerbrechlichen, gerade von Zither und Hackbrett auch sehr zerbrechlichen Ton, den ein Klavier gar nicht so herstellen kann mit da rein. Das hat ganz großartige und ja verblüffende Momente.
Die Geschichte von Frau Nui ist ja sowieso ziemlich ungewöhnlich. Die spielen seit 1993 fast in der gleichen Besetzung. Das sind 8 Musiker und Musikerinnen. Sie kommen fast alle aus dem gleichen Dorf in Österreich, das gerade mal 900 Einwohner hat und dann eben diese Band hervorgebracht hat oder die Banda, wie es da heißt. Und viele von ihnen sind eben auch klassisch ausgebildete Musiker. Ist das Wandern zwischen den Musikwelten deshalb vielleicht auch so stimmig, weil die genau wissen, was die machen und weil die sich eben auch so lange kennen?
Und weil sie diese Musik wirklich lieben. Das ist einfach ein Liebesdienst an Schubert. Auch wenn sie Brahms bearbeitet haben oder Mahler, spürt man das sofort. Das ist nicht irgendeine hergelaufene Kapelle, die sich mal schöne Melodien auswählt, sondern die wissen auch, was musikalische Struktur ist, was harmonische Verläufe sind. Und das ist wunderbar hörbar. Die sind auch sehr gut befreundet mit anderen Musikern, haben jetzt im August ihr eigenes Festival da auf einer Alm in den Bergen, wo die dann alle eingeladen werden. Ist auch eine große Familie.
Ja, und der Regisseur des Abends, der ist Nikolaus Hapian, ich habe es gesagt, begnadeter Puppenspieler, Hausregisseur an der Oper in Dortmund. Er spielt die Puppen zusammen mit dem Bassbariton Florian Bösch. Was ist das für eine Inszenierung, die er geschaffen hat und wie klappt die Zusammenarbeit mit Bösch?
Die Musikbanda ist positioniert auf dem hochgefahrenen Graben, also vor dem eigentlichen Vorhang. Und davor noch sind dann Florian Bösch und Nikolaus Hapian. Links ist ein Sessel, in der Mitte ist ein Schrank und es gibt 2 Puppen. Es gibt auch die Müllerin, obwohl der Dichter Müller, von dem dieser Zyklus ist, ja gesagt hat, der hat nur einen Protagonisten. Noch nicht mal der Bach ist ein Protagonist, wirklich nur der Müllersbursch. Hier haben wir es mit einem ganzen Geflecht von Protagonisten zu tun, also die Müllerin als Puppe, Florian Bösch, der sie mitführt und eben Nikolaus Hapian als der zweite Puppenspieler und die Puppe ist mal der Müllersbursche, mal jemand, der dem Müllersburschen zuhört, mal der Kontrahent, der Jäger, das ist sehr fluid und sehr klug gemacht und lässt die Leerstellen offen, dieses Zyklus. Die spielen mal zusammen, mal einzeln. Nikolaus Hapian nutzt dann auch die Chance, dass er zum Beispiel die Hände von der Puppe und dem Sänger entfernen kann. Der wird dann über die ganze Bühnenbreite wird dieser Bursche sozusagen gezogen und man akzeptiert, wie immer im guten Puppenspiel, diese Figuren als lebende, atmende Personen. Der eine kleine Einwand, der macht dann schon eine Menge große Operngesten. Die hätte Florian Bösch vielleicht, wenn er alleine das gemacht hätte und zumal wenn er am Flügel gestanden hätte, sicher so nicht gemacht.
Ja, genau. Also in einer klassischen Oper müssen die Sänger ja auch schauspielern, können ich einfach nur so geradeaus singen. Trotzdem stelle ich es mir schwer vor, zu singen und gleichzeitig eine Puppe zu spielen. Wie gut kann der Florian Bösch das?
Die haben offenbar extrem gut zusammengearbeitet und Florian Bösch ist ein Sänger, der mit diesem Zyklus erstmal lange gehadert hat und sich überlegt hat, will ich diese schöne Müllerin überhaupt singen, weil der jammert eine Stunde rum und geht dann ins Wasser. Und sein Zugriff ist aber, dass der zwar durch eine Krise geht, aber seine Idee vom Stück ist, dass dieser Müllersbursche überlebt und gekräftigt aus dieser Krise hervorgeht. Das merkt man auch schon in seinem sängerischen Gestus. Wir hören mal was vom Anfang direkt, wo man auch merkt, wie das alpenländische Instrumentarium doch die Temperatur des Liedes ein wenig ändert. Mit der Musikbanda Franui, und man merkt schon, dass es wirklich eine auch Eingriffe ins Werk gibt. Es ist eine Über- und Neukomposition, die aber immer Schubert zu ihrem Recht kommen lässt.
Seit Jahren heißt es ja, Liederabende sind in der Krise, das Publikum will sowas nicht mehr sehen. Dieser Abend war jetzt im großen Saal der Berliner Staatsoper und wir haben da ja auch fast so ein großes Orchester eben gehört. Ist das denn gut angekommen beim Publikum?
Das Publikum hat gejubelt und zu Recht, war sehr begeistert. In der Tat ist das natürlich auch ein frischer Zugriff und was ganz anderes, als wenn da nur ein Mann am Flügel steht und egal wie gut der singt und egal wie gut gespielt wird. Hier gibt's auch was zu sehen und es bleibt am Kern dieses Zyklus Schöne Müllerin, ein sehr geglücktes Experiment.
Danke, Uwe Friedrich.
Sehr gern.
Er war für uns beim Musiktheaterabend Die Schöne Müllerin an der Staatsoper Berlin nach Franz Schubert von der Musikbanda Franui zusammen mit dem Puppenspieler und Regisseur Nikolaus Hapian. Am Sonntag um 19.30 Uhr ist die nächste Aufführung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christian Riedel.
Die außertariflichen Gehälter im öffentlich-rechtlichen ARD-Sender RBB sollen nach dem Willen des Verwaltungsrats spürbar abgesenkt werden. In der Krise um die entlassene Intendantin Patricia Schlesinger waren auch die Spitzengehälter und die vielen außertariflich Beschäftigten beim Rundfunk Berlin-Brandenburg in die Kritik geraten. Der Sender stehe vor einem strukturellen Neuanfang, sagte der neue Verwaltungsratschef Benjamin Ehlers nach der Sitzung des Aufsichtsgremiums. Die Frage der Spitzengehälter habe dabei eine wichtige inhaltliche und symbolische Bedeutung. Fest steht bereits, dass die Zahl der außertariflich bezahlten Stellen von 31 auf 17 verringert wird. Zahlreiche jüdische Prominente haben der grünen Politikerin Claudia Roth in einem offenen Brief den Rücken gestärkt. Die Kulturstaatsministerin war in der vergangenen Woche bei einem Grußwort beim jüdischen Musikwettbewerb Eurovision in Frankfurt am Main ausgebuht worden. In dem Schreiben mit dem Titel »Nicht in unserem Namen« hieß es, Claudia Roths politische Biografie künde unmissverständlich vom lebenslangen Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus. Behauptungen, Roth nehme jüdische Sorgen über Antisemitismus im Kulturbetrieb nicht ernst, wolle man deutlich widersprechen. Zu den 50 Unterzeichnern zählen etwa Daniel Barenboim, Igor Levit, Meron Mendel, Eva Menasse, Michael Naumann und Susanne Neumann. Am Rande der Architekturbiennale in Venedig hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen für Klimaschutz beim Bauen geworben. Es gehe darum, ein neues Gleichgewicht zwischen der bebauten Umwelt und der natürlichen Umwelt zu finden, sagte sie. Dies sei zentrales Ziel ihrer Initiative eines neuen europäischen Bauhauses. Als Maßstab für das neue europäische Bauhaus nannte von der Leyen das Ideal des Renaissance-Architekten Andrea Palladio. Danach soll ein Gebäude von Dauer, schön und nützlich sein. Die Biennale dauert noch bis zum 26. November und steht unter dem Titel »The Laboratory of the Future«, auf Deutsch »Zukunftslabor«. Wie es heute bekannt geworden ist, ist der Dirigent Wolf-Dieter Hauschild am Himmelfahrtstag im Alter von 85 Jahren in Leipzig gestorben. Hauschild stammte aus Greiz in Thüringen. Er hatte sich auch als Chorleiter, Intendant, Komponist und Hochschullehrer einen Namen gemacht. 1979 wurde er Chefdirigent des Rundfunksinfonieorchesters und des Rundfunkchors Leipzig. Zur Wiedereröffnung der im Zweiten Weltkrieg zerstörten und wieder aufgebauten Semperoper Dresden dirigierte er 1985 vor versammelter Politprominenz aus Ost- und West Webers Freischütz. Später verließ Hauschild die DDR und ging in den Westen. In Stuttgart wurde er zum Generalmusikdirektor ernannt.
Seitdem ChatGPT in der Lage ist, Bachelorarbeiten und Drehbücher zu schreiben, fragen sich viele, wie schnell die künstliche Intelligenz in kreativen Bereichen das Ruder übernehmen wird. In der Musik schien sie bisher noch nicht so weit zu sein. Es gab zwar schon das Experiment, Beethovens 10. Sinfonie von der künstlichen Intelligenz vollenden zu lassen, ein Duett der Superstars Drake und The Weeknd fälschen zu lassen oder eine künstliche Stimme zu schaffen, die klingt wie die von Oasis-Sänger Liam Gallagher. Aber so richtig echt klingt das alles noch nicht. Im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe befasst sich jetzt eine Ausstellung mit dem Thema. Can you hear it? Musik und künstliche Intelligenz heißt sie. Aber wie macht man das Wirken künstlicher Intelligenz sichtbar und erfahrbar? Dirk Schneider hat es sich angesehen.
Ein dunkler Raum, zu hören ist das Titelthema von Star Wars. Ein kleiner Lichtkegel wandert über den Fußboden, auf den eine Karte gezeichnet ist. Sie ist in unterschiedliche musikalische Anmutungen unterteilt, von emotionaler Streichermusik bis Easy Listening. Gesteuert wird der Lichtkegel von einer künstlichen Intelligenz, die die einzelnen Teile des Musikstücks analysiert, während es spielt. Erstmal keine allzu beeindruckende Leistung der KI, aber dahinter steckt mehr. Eine KI, die gelernt hat, Gefühle in der Musik zu erkennen und einzuordnen. Und was sie erkennen kann, kann sie auch komponieren. Zum Beispiel Filmmusik.
Da geht es darum, nachher Filmkomponisten mit Filmregisseuren zusammenzubringen. Der Regisseur hat dann irgendeine Vorstellung, die Musik soll wolkig sein und rot. Ja, was heißt denn das? Und damit kann man die KI trainieren und dann kann man die viel einfacher zusammenbringen.
Rolf Bader ist Professor für systematische Musikwissenschaft und einer der Kuratoren der Ausstellung Can You Hear It? Musik und künstliche Intelligenz im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. Für sein Fach ist künstliche Intelligenz, so zeigt sich in der Ausstellung, eine Revolution. KI eignet sich hervorragend, musikalische Daten zu systematisieren nach unterschiedlichsten Parametern. So wird in Hamburg gezeigt, wie die Klangeigenschaften eines Konzertflügels sich verändern, von Werksauslieferung bis zu dem Zeitpunkt, an dem man sagen kann, er sei eingespielt. Ablesbar sind die Klangeigenschaften und ihre Veränderungen auf einer sogenannten Kohonenkarte, auch selbstorganisierende Karte genannt. Sie ist ein künstliches neuronales Netz, das als eine Fläche mit vielen kleinen farbigen Quadraten dargestellt wird, wobei eine Farbe jeweils für eines der angewandten Parameter steht. Schwierig zu verstehen? In der Tat. Das wissen auch die MacherInnen der Ausstellung. Gleich am Eingang können die BesucherInnen darum selbst eine künstliche Intelligenz darin trainieren, verschiedene Farben zu sortieren, um das Prinzip, nach der die meisten der in der Ausstellung vorgestellten KIs arbeiten, zu verstehen. Doch auch dafür ist ein ausgeprägtes mathematisches Vorstellungsvermögen Voraussetzung. Etwas anschaulicher wird es an einer Station, an der eine KI verschiedene bekannte Musikstücke weiterkomponiert, live in der Ausstellung. Zum Beispiel Beethovens 5. Sinfonie. Die BesucherInnen können sich für eine von 5 Kompositionsalternativen entscheiden und dann wiederum weiter komponieren lassen. Das ist eine interessante Spielerei. Zum Verständnis der Funktion von KI trägt sie allerdings nicht viel bei. Zumal diese Anwendung auch nicht auf Kohonenkarten beruht, sondern auf Deep Learning, einem Prozess, der außerhalb des Rechners nicht mehr nachvollziehbar ist und damit auch für Professor Bader und seine KollegInnen keine verwertbaren Daten liefert. Ansonsten, so Bader, sei die Kompositionsfähigkeit der KI aber noch lange keine Konkurrenz für den Menschen. Das habe sich auch gezeigt, als eine KI Beethovens unvollendete 10. Sinfonie weiter komponiert hat.
Beethovens unvollendete wurde von der KI aber nicht vollendet, sondern wurde erstmal vollendet und danach wurde ein Komponist reingesetzt, der das noch hübsch gemacht hat. Das funktioniert noch nicht.
Die Ausstellung zeigt noch einige andere interessante Anwendungen von KI in Bezug auf Musik. Aber die großen Fragen, ob künstliche Intelligenz die menschliche Kreativität ersetzen, vielleicht gar übertreffen kann und wo die Risiken der KI-Anwendungen in der Musik liegen, beantwortet die Ausstellung kaum. Wie sie überhaupt mehr Fragen aufwerfen als beantworten dürfte. Der Versuch, ein so abstraktes Thema in einer Ausstellung verständlich und erfahrbar zu machen, ist aber allemal lobenswert bis beeindruckend. Und hinterlässt insgesamt ein eher positives Bild der Anwendungen von KI auf Musik. Dass sie Musiker und Komponistinnen überflüssig machen wird, glaubt Rolf Bader nicht.
Schon die Einführung der Schallplatte hat viele Musiker arbeitslos gemacht. Braucht man keine Live-Musik mehr. Ne? Oder in Musikproduktion im Tonstudio. Ab den 90ern diese Sample-Libraries. Da muss ich kein Streichquartett mehr ins Studio holen.
Vielmehr, so Bader, hätten bislang die Algorithmen die Kreativität ruiniert. Sie hätten dazu geführt, dass immer dieselbe Musik reproduziert würde. Hier könnte, gerade beim Musikstreaming, die KI Chancen zur Veränderung bieten.
Indem man in Streamingdiensten eben das einbaut, man hat Musikstück gehört, das hat man jetzt gut gefunden, und dann analysiert die KI, was ist das überhaupt für ein Musikstück, und schlägt dann als nächstes eins vor von einem unbekannten Künstler, das aber so ähnlich ist. Ne? Momentan ist es so, meistens, dass die Vorschläge eben so sind, das, was die anderen alle gehört haben. Und das ist dann ein winziger Ausschnitt, ein paar Musiker, immer dasselbe, aber die anderen gehen alle leer aus. Und die Leute lernen auch keine neue Musik dazu.
Also, wir halten fest, die KI kann schon ganz viel, aber eben noch nicht alles. Und in diesem Sinne machen wir jetzt mit einem ganz festen Höhepunkt des Opernfestivalkalenders weiter, an den die KI erstmal rankommen muss. Eine der bekanntesten Barockopern, Christoph Willibald Glucks Orfeo et Euridice, hatte heute Abend bei den Pfingstfestspielen in Salzburg Premiere. Inszeniert von Christoph Loy, Star des Abends ist gleichzeitig die Leiterin der Pfingstfestspiele, die Mezzosopranistin Cecilia Bartoli. Sie hat den Orfeo gesungen. Der Orfeo, gesungen von Cecilia Bartoli. Unsere Opernkritikerin Franziska Stürz kommt gerade aus der Premiere. Hallo Frau Stürz.
Guten Abend.
Ja, mit welchen Gefühlen oder Eindrücken sind Sie da rausgegangen?
Ja, ich war sehr erfüllt von einem ganz, ganz fein musizierten Abend einer Geschichte, die man zwar kennt, aber die dann doch nochmal mit einem neuen Touch dargeboten wurde. Abgesehen davon, dass das Ganze mit einer Ehrung geendet hat. Das schlägt jetzt für mich den Bogen zu KI, denn Frau Bartoli ist jetzt KS, also sie ist jetzt Kammersängerin, österreichische Kammersängerin. Da wurde nach der Premiere dann in einem großen Festakt mit allen Künstlerinnen und Künstlern auf der Bühne ihr feierlich dieser Titel verliehen, und das hat dem Ganzen nochmal so einen ganz besonderen Touch gegeben.
Mhm. Aber jetzt nochmal zurück zu Orfeo et Euridice von Gluck. Das ist wahrscheinlich die bekannteste Barockoper überhaupt. Also noch bevor dieser ganze alte Musikhype begann, da war die schon bekannt. Und Orpheus, der seine verstorbene Geliebte Euridice mit seinem Gesang aus der Unterwelt holen will, der ist ja auch total beliebt und populär. Kann man da überhaupt noch irgendwas Neues erzählen? Beziehungsweise hat das Regisseur Christoph Loy überhaupt probiert?
Naja, er hat ganz, ganz stark den Fokus auf das Seelenleben der Figuren gelegt, aber auch auf diese Szene, die Orpheus und Euridice da erleben in der Unterwelt. Also diese fand ich auch besonders eindrücklich gespielt, eigentlich ein Streitgespräch. Also doch erstaunlich, wie eben Euridice, die da erweckt wird, Melissa Petit hat sie großartig verkörpert und auch wunderschön gesungen, wie die eben gleich von Anfang an eigentlich enttäuscht ist und beleidigt und auch das ziemlich klar macht und der arme Orpheus eben nicht sagen darf, warum er sie nicht anschaut, und es gleich praktisch wieder zu einem Ehekrach kommt, der da auch sehr deutlich dargestellt wurde, und eben Orpheus dann ganz klar sagt, du hältst jetzt den Mund und du folgst mir. Und das hat also auch Cecilia Bartoli großartig verkörpert. Sie läuft den ganzen Abend in einem schwarzen Anzug da über die Bühne, also einem Herrenanzug, eigentlich wie alle Figuren so eine Beerdigungsgesellschaft eigentlich darstellen. Und Und da ist eben auch diese Psychologisierung, die Christoph Loi sehr, sehr häufig in seinen Inszenierungen ja auch sehr geschickt macht, sehr deutlich. Und es gibt eben nur diese Gesellschaft und dann eben werden aber auch ganz viele Tänzer dubeln im Prinzip immer wieder diese Paarsituation.
Genau, Tanz spielt eine ganz große Rolle, nicht nur in der Barockoper, sondern auch an diesem Abend. Oft wird er ja einfach weggelassen, weil das heute nicht mehr so verzahnt ist, der Tanz mit der Oper. Wie war das jetzt hier gelöst?
Ja, eben, also wirklich parallel zu dem Gesangsgeschehen waren immer die Tänzer, die Tanztruppe auf der Bühne, eben eigentlich auch als, ja, einerseits Beerdigungsgesellschaft, auch der Chor, muss man doch dazu sagen. Es gibt ja noch eine wichtige Chorszene, eben den Chor der Furien und auch ja, diese Szene der seligen Geister. Also der Canto di Orfeo, dieser Chor, war auch in schwarz gekleidet, saß dann hauptsächlich sonst am Rande des Orchestergrabens und die Tänzerinnen und Tänzer haben immer diese Paarsituation, der Mann, der die geliebte Frau verliert, auch ja, gedoubelt sozusagen, mehrfach sehr, sehr plastisch dargestellt. Aber sie waren dann auch die Furien, sie haben sich da entäußert, also immer parallel auch zur Musik, zu den auch Instrumentalpassagen, die sehr, sehr eindrücklich auch musiziert wurden. Von Gianluca Capuano als Leiter und eben den Musicien du Prince Monaco, also dem Orchester, das auch auf Originalklang spezialisiert ist und mit dem Cecilia Bartoli auch sehr, sehr häufig jetzt mittlerweile musiziert. Das war alles aufeinander abgestimmt und eben sehr viel parallel, aber auch sehr kompakt dadurch, denn der Abend dauerte nur 1,5 Stunden ohne Pause.
Wie zugeschnitten auf Cecilia Bartoli war denn jetzt eigentlich das Ganze?
Naja, total. Also das ist schon klar, dass sie sich das auch so ausgesucht hat, auch diese Fassung, die Parma-Fassung zu singen. Aber natürlich arbeitet sie auch gerne mit Christoph Loi, aber sie hat sich nicht herausgehoben, sondern sie hat sich wunderbar in dieses kleine Gesangsensemble, das aus 3 Solistinnen besteht, eingefügt. Also auch Madison Nonoa als Amor dann noch zu nennen und eben Melissa Petit als ihre Euridice. Aber die Bartoli hatte den größten Part zu singen als Orfeo und sie hat das großartig gemacht. Eine sehr überraschende Che farò, diese berühmte Arie, was tue ich ohne Euridice, hat sie in einem wahnsinnigen Tempo begonnen, also wirklich fast hysterisch, um es dann in der 3. Wiederholung ganz ruhig, so in der bekannteren Version im Prinzip zu singen. Das war eine große Überraschung. Ansonsten wunderbar eben auch die ganzen Soli im Orchester, die Flöten, die Harfe, die ja auch den Orpheus begleitet, wenn er die Furien besänftigt. Also ihre großen Arien hat sie fantastisch gesungen, hat natürlich, haben das ihre Kolleginnen auch jeweils, ihre Arien. Sie hatte den größten Anteil daran, aber zu Recht ist sie der Star und ja, überhaupt eigentlich der Grund, diese Pfingstfestspiele in Salzburg zu so etwas Besonderem, ja, gemacht zu haben. Das ist auch ihr Konzept, jedes Mal diesen kurzen Festspielen ein Thema zu geben, das dann auch durchgezogen wird.
Na, da sind wir doch froh, dass wir Sie da hingeschickt haben, Frau Stürz. Dankeschön für diese Eindrücke von der Premiere von Glucks Orfeo et Euridice bei den Pfingstfestspielen in Salzburg mit Cecilia Bartoli als Orfeo. Ja, herzlichen Gruß nach Salzburg.
Gerne.
Und jetzt geht's hier weiter in Fazit mit der Kulturpresseschau. Die wird zum Glück noch nicht von einer künstlichen Intelligenz gemacht, aber die künstliche Intelligenz ist natürlich auch in den Feuilletons großes Thema. Laura Helena Wurth hat sie gelesen.
Es hört nicht auf mit den Schreckensmeldungen über die möglichen Auswirkungen von KI auf kreative Berufe. Hanna Flohr macht sich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Sorgen um den Fotojournalismus unter der neuen Software Firefly. Mit Hilfe der neuen Technik können Bildbearbeiter mit wenigen Klicks Bereiche in Fotos markieren und Bildinhalte durch eine Texteingabe mit beliebigen Motiven ersetzen. In einem von Adobe verbreiteten Video wird etwa ein Hirsch in Sekunden durch Eingabe der Phrase "Wet LA at night" aus einer Naturaufnahme in eine Stadtszene transplantiert, die dann in kurzer Zeit ebenfalls mit neuen Inhalten angereichert wird. Aber Flohr versichert uns, dass noch kein Grund zur Sorge besteht. Bislang waren bei allen mit künstlicher Intelligenz erzeugten Bildern, die in die Berichterstattung drängten, technische Fehler bei einer Vergrößerung erkennbar. Zu einer korrekten Identifizierung und Ergänzung feiner Details ist die Technik, auch im Fall von Firefly, noch nicht in der Lage. Anders klingt das in der Süddeutschen Zeitung, wo Adrian Kreie und Georg Maskulo unter der Überschrift »Wisch und weg« über die Firma Palantir schreiben: Kernaufgabe ist es, immense Datensätze zusammenzuführen und lesbar zu machen. Klingt erstmal praktisch. Im Fall der KI-Kriegssoftware, die das Unternehmen an die Ukraine liefert, jedoch wenig harmlos. Über ein Kommandomodul können die Kämpfer im Feld dann mit denselben Mausbewegungen das weitere Vorgehen festlegen, die man vom Webshopping kennt, von Airbnb oder Tinder. Das funktioniert so einfach wie intuitiv. Beobachten oder Angriff planen, Raketen, Mörser, Artillerie, Schießbefehl, Klick, Wisch, Klick. Doch so einfach die Bedienung ist, so groß ist das ethische Dilemma, in das der Einsatz von KI im Kriegsgeschehen den Menschen stürzt. Das US-Militär argumentiert, KI sei wie ein großer Lichtschalter. Sie erlaube einen besseren Blick auf das Gefechtsfeld, der es in manchen Situationen möglich macht, eben auch nicht zu schießen und dass mehr Präzision auch weniger Opfer bedeute. Das kann man so sehen, muss man aber natürlich nicht. Und so schließen die beiden Autoren: Im Krieg aber wird aus künstlicher Intelligenz nicht nur ein taktischer Vorsprung, sondern auch ein ethisches Monster. Die Tageszeitung titelt »Unmöglicher Spagat« und meint damit die Vereinbarkeit von Mutterschaft und Bühne, wofür der Verein Bühnenmütter e.V. bessere Bedingungen fordert. Das scheint wirklich bitter nötig, wenn man liest, was Anna Schors schreibt. Seit Januar 2023 beträgt die Mindestgage für Solistinnen zwar immerhin 2.715 Euro brutto, doch Festverträge sind zumeist auf 1 bis 2 Jahre befristet. Gäste und Freischaffende verdienen oft deutlich weniger. Zudem herrscht dem Deutschen Kulturrat zufolge in den darstellenden Künsten ein Gender Pay Gap von 34%. Da wird die Frage nach der Kinderbetreuung rasch zum budgetären und psychologischen Stresstest. Mit solchen lebensrealistischen Kinkerlitzchen schlägt sich Silke Wichert in der Neuen Zürcher Zeitung nicht herum. Sie ist den wirklich wichtigen Dingen auf der Spur. Schon klar, dass Sonnenbrillen vor Sonne schützen, aber vor allem machen sie cool. Warum eigentlich? Falls Sie sich das auch schon immer gefragt haben sollten, werden Sie bei der Lektüre erfahren, der moderne Mensch möchte vorbereitet, natürlich auch geschützt sein. Vor allem jedoch möchte er insgeheim ein anderer sein, die Sommeredition seiner selbst, frischer, cooler, prickelnder. Wer wohl eher weniger an einer prickelnderen Sommeredition seiner selbst interessiert ist, sind die Aktivisten der letzten Generation, denen Sonja Zekri in der SZ eine Parallele zu christlichen Märtyrern unterstellt. Eine fast religiöse Opferbereitschaft schwingt damit, die zum eschatologischen Ton des Namens ebenso passt wie zum bleichen Stoizismus einer Gruppe, die auf der Gewaltlosigkeit ihrer Aktionen ebenso beharrt wie auf ihrer Notwendigkeit. Um sie positiver zu entlassen, wollen wir Ihnen noch einen Titel aus dem Tagesspiegel mitgeben. Liebe liegt in der Luft.
Na, das ist doch mal was. Laura Helena Wurth mit dem Blick in die Feuilletons von morgen.